Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Vor 3 Jahren sorgte ein Klimaurteil weltweit für Aufsehen. Ein Bezirksgericht in Den Haag hat den Ölriesen Shell zum Klimaschutz, zum Einsparen von CO2 verdonnert. Umweltverbände hatten geklagt. Shell ging in Berufung. Das Verfahren läuft gerade. Darüber reden wir gleich. Bürgergeld, Kindergrundsicherung. In Berlin wird heftig über die Höhe der Sozialausgaben diskutiert. Die einen wollen die Ausgaben begrenzen, die anderen sprechen von Panikmache. Tatsächlich sind die sozialen Leistungen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, allerdings auch die Wirtschaftskraft. Und wir blicken nach Österreich auf die Raiffeisenbank International. Die ist in Russland immer noch sehr aktiv, versucht ihre Gewinne zu retten. Die österreichische Zentralbank sieht dabei Risiken. Vor kurzem sorgte ein ganz anderes Thema für heftige Diskussionen, die Streiks bei der Bahn, die zeitweise auch noch mit Streiks bei der Lufthansa zusammenfielen. In Deutschland ging verkehrstechnisch in einigen Tagen fast nichts mehr. Änderungen am Streikrecht wurden laut. Doch bei der Bahn gab es vor Ostern eine Einigung. Die Lufthansa und Verdi haben sich beim Bodenpersonal auf einen Tarifvertrag verständigt und seit heute verhandelt die Gewerkschaft UFO, zuständig für die Flugbegleiter mit der Lufthansa, Roman Warschauer.
In dem Tarifkonflikt war es bereits zu Streiks gekommen. Heute und eventuell auch morgen, so heißt es aus Verhandlungskreisen, sollen weitere Gespräche über einen neuen Tarifvertrag geführt werden. Die Verhandlungen hatten bereits Ende des vergangenen Jahres begonnen. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO fordert von der Lufthansa unter anderem 15% mehr Geld und einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro. Weiter geht es auch im Tarifkonflikt beim Sicherheitspersonal an Flughäfen. Hier beginnt morgen die Schlichtung. Sie geht zunächst bis einschließlich Sonntag. 6 Verhandlungsrunden hatten bisher kein Ergebnis gebracht. Hier geht es vor allem um Zuschläge bei Mehrarbeit. In den vergangenen Wochen und Monaten waren vor allem die Lufthansa, aber auch viele Flughäfen von verschiedenen Streiks betroffen. Vor einer Woche hatte sich die Lufthansa mit ihrem Bodenpersonal im Rahmen einer Schlichtung auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Hier hatte es zuvor 5 Streiks gegeben.
Die Lufthansa muss sich mit gleich 3 Gewerkschaften einigen. Das hat schon für viele Streiktage gesorgt. Und das ist natürlich auch für die Aktionäre ein großes Thema. Samir Ibrahim auf dem Frankfurter Börsenparkett. Seit heute wird ja wieder verhandelt. Reagieren die Lufthansa-Aktien darauf? Und wie steht es um den Kurs seit Jahresbeginn?
Also heute reagieren sie nicht darauf. Streiks bei Lufthansa oder Verhandlungen sind ja ein gewohntes Bild. Aktie leicht im Plus mit 0,4. Seit Jahresbeginn rund 9% im Minus. Das deckt sich aber eben auch mit den Kommentaren von Analysten. Wir haben es ja eben auch nochmal gehört. Die Streiks spielen natürlich eine Rolle, auch gerade seit Jahresbeginn. Und die Lufthansa leidet nach wie vor und stärker als andere unter den fehlenden Geschäftsreisen.
Die Lufthansa hinkt dem Gesamtmarkt damit ja deutlich hinterher. Der DAX ist von einem Rekord zum nächsten geeilt. Noch in dieser Woche gab es einen neuen Rekord, weil man auf Zinssenkungen spekuliert. Inflationsdaten haben das eigentlich diese Woche untermauert. Wie sieht es denn heute aus?
Ja, der DAX weiterhin in einer Art Ruhephase nach dieser Korrektur, die wir am Dienstag gesehen haben. Aktuell ein Plus von 0,05%. Das sagt eigentlich auch schon alles bei einem aktuellen Stand von 18.376 Punkten.
Herr Ibrahim, Gold, das gilt ja als der Inflationsschutz schlechthin. Die Inflation sinkt gerade, das haben wir diese Woche erfahren. Aber der Goldpreis hat heute neue Rekorde erreicht. Wo steht der Goldpreis und was treibt das Edelmetall an, zusammen mit anderen Rohstoffen?
Das Gold nach wie vor auf Rekordkurs. Der letzte ist ein paar Stunden erst her. 2.304 US-Dollar hat Gold in der Nacht zu heute gekostet. Aktuell der Stand noch etwas über 2.290 US-Dollar. Aber es ist in der Tat seltsam angesichts der Lage, dass Gold hier von Rekord zu Rekord eiert. Ich habe vorhin mit Robert Redfeld gesprochen. Er ist Wellenreiter Invest für Gold und auch Öl zuständig. Wir haben das aufgezeichnet und habe ihn natürlich gefragt, was aktuell besonders zu dieser Rallye führt.
Ja, der Goldpreis hat hier eine einen Inflationshintergrund. Die Anleger erwarten, nachdem die Inflation ja doch zunächst rückläufig war, jetzt doch wieder eine steigende Inflationsrate. Der zweite Grund ist, dass es technisch betrachtet der Goldpreis eine quasi Konsolidierungsformation gemacht hat und dieses alte Allzeithoch bei etwa 2200 Dollar dann auch herausgenommen hat, sodass der Aufwärtstrend intakt ist.
Ja, nicht nur Gold steigt immer weiter, auch der Ölpreis legt immer weiter zu, obwohl die Nachfrage konjunkturell doch eigentlich nachlassen sollte. Wie kann das sein?
Ja, beim Ölpreis kommen halt die Sonderkomponenten hinzu, angefangen damit, dass Saudi-Arabien und die OPEC insgesamt die Produktion eingeschränkt haben, schon vor einigen Monaten. Hinzu kommt jetzt, dass Russland natürlich weiterhin das Interesse hat, Öl zu exportieren, aber die Ukraine eben sagt, dass sie nicht hinnehmen möchte, dass quasi die Militäraktion Russlands weiterhin mit Treibstoff versorgt wird. Insofern werden die Terminals in Russland angegriffen. Das hat jetzt nicht unmittelbar Auswirkungen auf den Export, weil es gibt spezielle Exportterminals, aber mittelbar schon, weil die Preise dann in Russland steigen und die Amerikaner halt speziell US-Präsident Biden vor der Wahl im November befürchtet, dass die Ölpreise weiter nach oben ziehen. Und das wiederum ist das Letzte, was er vor einer Wahl gebrauchen kann. Insofern gibt es in dieser Frage auch Spannungen zwischen den USA und der Ukraine.
Also Gold als Inflationsschutz. Öl wird zum Inflationstreiber. Treibt der Öl den Goldpreis?
Ja, es ist nicht nur der Ölpreis und der Goldpreis. Wir müssen das breiter fassen. Wir sehen im Moment tatsächlich auch einen Anstieg des Kupferpreises, Aluminiumpreise. Wir sehen insgesamt steigende Rohstoffpreise bis auf die Getreidepreise, die immer noch Tiefs notieren. Wenn wir also den gesamten Rohstoffmarkt betrachten, und dann sehen wir inflationäre Tendenzen. Nicht zuletzt ist ja beispielsweise Kupfer auch als Dr. Copper bekannt. Und dieses Synonym Dr. Copper steht eben da als Inflationsnase auch. Also wir sehen Ölpreis, Kupfer und Gold steigen. Und dies signalisiert im Markt eine gewisse Nervosität in Richtung auf eine wieder steigende Inflationsrate.
Jetzt gibt es bereits Warnungen, die Rallye bei Gold, die könnte bald ein Ende finden, weil die Preise einfach schon zu hoch sind. Wie sehen Sie das?
Ja, wir haben ein Preisziel von 2440 Dollar. Er rechnet sich ein bisschen aus der technischen Analyse heraus. Ausbruch bei etwa 2000 Dollar, Preisziel 2440. Und dann muss man sehen, wir sehen im Moment auch, dass die Spekulation in Gold wieder leicht zunimmt, aber sie ist noch nicht so hoch, dass man jetzt unbedingt mit einem Top rechnen müsste. Allerdings ist es so, dass Gold häufig sogenannte Spike-Hochs fabriziert, also Spitzen. Das heißt, dass der Goldpreis dann auch schnell auch wieder mal absinken kann und einen Hochpunkt ausbilden kann. Ja.
Robert Redfeld von Wellenreiter Investment war das.
Herr Sam Ibrahim, wenn man auf die DAX-Tafel blickt, dann fallen Autoaktien besonders positiv auf. Was sorgt da für Nachfrage?
Ja, ist etwas komisch, denn der Automarkt in Deutschland im März, der ist auf dem Rückwärtsgang, wie es so schön heißt, teils zweistellig, haben BMW und Mercedes etwa weniger verdient. Hier ist das so ein bisschen die Hoffnung auf China, die da treibt. Die Kurse von BMW und Mercedes beide gut 2,5% plus, VW gut 1,7%. Das ist einfach die Hoffnung darauf, dass es in China konjunkturell besser läuft als die letzten Monate.
Gestern Abend schlugen die Wellen hoch. Disney hat sich nämlich mit einem großen Hedgefonds angelegt und ging offensichtlich als Sieger daraus hervor. Was war da los? Bringen Sie uns auf den neuesten Stand.
Ja, das war der Kampf mit zwei Hedgefonds, die mitreden wollten bei der Besetzung des Verwaltungsrates, eigene Kandidaten aufgestellt haben, aber andere Fonds haben hinter Disney gestanden, BlackRock etwa, haben gesagt, nein, das lassen wir nicht zu. Die beiden wurden also überstimmt und Disney hat gewonnen.
Und es fehlen noch Euro und die Anleihen.
Ja, der Eurokurs ist gestiegen auf 1,0861 Dollar, die Umlaufrendite bei 2,41%.
Vielen Dank an Samir Ibrahim im Frankfurter Börsensaal. Im Mai 2021 sorgte ein Prozess vor dem Bezirksgericht in Den Haag weltweit für Aufsehen. Von einem historischen Prozess war sogar die Rede, denn zum ersten Mal hat ein Gericht ein Unternehmen zur Einhaltung von Klimazielen verpflichtet. Geklagt hatten Umweltverbände, die den niederländisch-britischen Ölkonzern Shell in der Pflicht sehen, sich aus fossilen Energien nach und nach zu verabschieden. Shell war damals echt geschockt, hat aber gleich Berufung eingelegt und seit Dienstag läuft dieses Verfahren. Das wird auch von Greenpeace Deutschland genau beobachtet. Zugeschaltet ist jetzt Mauricio Vargas von Greenpeace. Ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Herr Vargas, blicken wir kurz zurück. Wie kam das Urteil damals bei Ihnen an?
Ja, also das Urteil war ein Hammerschlag. Es war ja das erste Mal, dass auch ein Unternehmen explizit dazu verpflichtet worden ist, sich an die Klimaabkommen zu halten. Und damit hatte dieses Urteil damals große Signalwirkungen in die gesamte Privatwirtschaft.
Shell ist aber jetzt in Berufung gegangen, lässt das nicht auf sich sitzen, fährt große Geschütze auf, sieht sich überhaupt nicht in der Verantwortung. Das Verfahren habe keine legale Basis und diene auch nicht dem Klimaschutz. Haben Unternehmen überhaupt die gleichen Verpflichtungen wie Staaten?
Also das war eben das Wegweisende an dem damaligen Richterspruch, dass eigentlich darauf hingewiesen worden ist, dass Klimaschutz Menschenrecht ist und dass eben auch Unternehmen dazu angehalten sind, dieses Menschenrecht zu sichern und auch Maßnahmen vorzulegen, die das Menschenrecht Klimaschutz sicherstellen. Und dass natürlich ein Unternehmen wie Shell, dessen Geschäftsmodell das fossile Ölgeschäft ist, das zu Ende kommen muss, sich dagegen wehrt, ist jetzt auch nicht überraschend. Aber wir denken trotzdem, dass dieser Richterspruch damals nach wie vor Gültigkeit hatten, bestätigt werden wird.
Ja, dann komme ich zu der Frage, wie geht denn das Berufungsverfahren aus? Man hat ja ein bisschen das Gefühl, da stehen sich David und Goliath gegenüber.
Also an der Rechtsauslegung hat sich aus unserer Sicht weiterhin nichts geändert. Die Klimakrise ist existenziell gefährdet, die Zukunft zukünftiger Generationen und auch die Zukunft der Menschen in beispielsweise globalen Süden ganz besonders. Das hat das Gericht damals festgestellt und an dieser Sachlage hat sich ja nichts geändert. Und insofern gehen wir davon aus, dass der Richterspruch von 2021 bestätigt wird.
Herr Vargas, seit 2021 hat sich aber der Wind gewaltig gedreht. Seit dem russischen Angriffskrieg muss man genauer sagen, Big Oil macht Big Money. Und das finden die Investoren doch gerade gut.
Naja, also Investoren sind da in gewisser Weise widersprüchlich, weil auf der einen Seite werden sie ja nicht müde, ihre Klimaschutzbekenntnisse zu betonen. Sie haben sich in Initiativen zusammengeschlossen, die ja dazu dienen sollen, das Pariser 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und auf der anderen Seite ist es genauso, wie Sie sagen, der kurzfristige Profit, der jetzt auch durch diesen fürchterlichen Krieg in der Ukraine winkt, scheint zu verführerisch. Aber da würde ich sagen, Investoren sind hier einfach sozusagen zur Wahrheit oder zum Lackmustest gezwungen. Wenn es ihnen ernst ist mit Klimaschutz, dann müssen sie eigentlich gerade bei Unternehmen wie Shell darauf hinarbeiten, dass auch dieses sich um Klimaschutz kümmert und eben seine Emissionen reduziert. Und nicht, wie zuletzt verkündet, eigentlich die Klimaschutzziele aufgibt und sogar gegen die Verpflichtung, die rechtliche Verpflichtung gerichtlich vorgeht.
Ich habe das Wörtchen "wenn" bei Ihnen gehört. Das ist das Entscheidende. Wo bleibt denn der Aufschrei? Man hört nichts davon.
Ja, das ist leider das Traurige, dass dieser fürchterliche Krieg natürlich auch das Augenmerk weg von der sich zuspitzenden Klimakrise gelenkt hat. Wir haben eine Situation, wenn wir nur zum Beispiel den letzten Monat anschauen, der März war in Deutschland 4 Grad über dem langjährigen Mittel. Das heißt, alle Zuspitzungen gehen eigentlich weiter fort. Aber natürlich ist in dem öffentlichen Augenmerk durch die Energiepreiskrise, durch diesen fürchterlichen Krieg gerade die Priorität eine andere. Aber das sollte nicht darüber hinweg täuschen, dass die großen ökologischen Krisen nach wie vor die große Menschheitsherausforderung sind. Und die gilt es auch weiterhin, gerade von Investoren mit ihrer langfristigen Perspektive zu beachten.
Wenn ich Ihnen zuhöre, dann hört sich das an, als würden Sie das ein bisschen flehentlich in Richtung Investoren sagen. Denn die braucht man ja auch, vor allem das private Geld, um die Energiewende zu stemmen. Aber wenn jetzt gerade ganz viel Geld in fossile Energien fließt, was macht man dann? Ist die Energiewende in Gefahr?
Also wenn wir heute in die fossile Industrie weiter investieren und sie weiter ausbauen, dann wird das Ende umso härter. Denn die fossile Industrie ist maßgeblich verantwortlich für die Zuspitzung der Klimakrise. Und wenn diese fossile Industrie mit ihren bisherigen Geschäftsmodellen weiterhin mit Geld gefüttert wird, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn das Ende am Ende dann viel dicker kommt. Und da müssen Investoren einfach ihrem langfristigen Anlagehorizont gerecht werden und dürfen diese langfristigen Risiken, die sich aus der Klimakrise ergeben, nicht ignorieren.
Wie viel Geld fließt in die fossile Industrie gerade?
Also das ist ja auch das Perverse, die fossile Energieindustrie, also die Ölkonzerne, die haben in den letzten Jahren ja so viel verdient wie noch nie. Allein 2022 wurden 4 Billionen US-Dollar an Gewinnen eingefahren. Davon ist etwa die Hälfte in Investitionen in die fossile Industrie gegangen und der andere Großteil an Dividenden ausgeschüttet. Also natürlich haben Anleger hier mächtig Reibach gemacht, aber gleichzeitig wurden auch nur weniger als 1% der Investitionsausgaben in Erneuerbare getätigt. Und das sieht man schon, den fossilen Energieunternehmen ist nichts oder liegt nichts an einem erneuerbaren, klimafreundlichen Morgen, sondern sie wollen möglichst so lange wie möglich mit ihrem fossilen, klimaschädlichen Geschäft Geld verdienen.
Bitte um kurze Antwort. Kommt den Gerichten eine immer größere Rolle beim Klimaschutz zu?
Ja, die Klimakrise gefährdet die Zukunft von uns allen. Das hat auch das Verfassungsgericht in Deutschland festgestellt. Klimaschutz ist Menschenrecht und auch Unternehmen müssen sich an die Grundrechte und Menschenrechte halten. Und da sind Gerichte dazu aufgerufen, diese auch durchzusetzen.
Danke an Mauricio Vargas von Greenpeace. Ob Bürgergeld oder Kindergrundsicherung im politischen Berlin ist ein Streit über die Sozialausgaben entbrannt. Keine Kürzung, so die einen. Wir brauchen Reformen, die anderen. Feststeht, die Ausgaben für Soziales haben sich in den letzten 30 Jahren fast verdreifacht auf eine Summe von mehr als 1.100 Milliarden Euro. Allerdings bei wachsender Wirtschaftskraft. Das geht aus einer Anfrage der Partei Die Linken hervor, die gleichzeitig vor Panikmache warnt. Die wirtschaftsliberale Stiftung Marktwirtschaft fordert dagegen einen Kurswechsel. Steffen Wurzel berichtet aus Berlin.
Der wirtschaftsliberale Think Tank Stiftung Marktwirtschaft hat den heutigen 4. April zum Sozialabgabengedenktag ausgerufen. Er hat ausgerechnet, dass die Menschen in Deutschland statistisch gesehen im Schnitt vom 1. Januar bis heute gearbeitet haben, um für alle Leistungen zu bezahlen, die der Sozialstaat ausgibt. Also für Rente, Bürgergeld, Krankenversicherung, Arbeitslosenhilfe und so weiter. Vorstandsmitglied Bernd Raffelhüschen.
Wir haben eine Sozialleistungsquote inzwischen von fast einem Drittel des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, ein Drittel unserer Wertschöpfung wird sozial verteilt durch die entsprechenden Sozialkassen, durch die Sozialversicherung, durch Bund, Länder, Gemeinden und so weiter.
Raffelhüschen kritisiert, dass nach wie vor zu wenig darauf geblickt werde, dass Deutschland im Schnitt immer älter werde. Entsprechend gäbe es anteilsmäßig immer weniger junge Menschen, die die Sozialleistungen für die älteren Menschen bezahlen müssten. Diese Tatsache untergrabe zunehmend die Generationengerechtigkeit. Damit sei ein zentrales Fundament des Sozialstaats in Gefahr. Die Konsequenz sei, so die Stiftung Marktwirtschaft, dass der Staatshaushalt immer stärker belastet werde.
Tatsache ist, dass wir die Umstrukturierung der großen umlagefinanzierten Sozialversicherung in Deutschland hin zu mehr Kapitaldeckung wirklich verpennt haben, auf gut Deutsch. Da sind wir jetzt dabei, uns irgendwelche skandinavischen Vorbilder zu suchen mit Aktienrente oder Ähnlichem. Aber sorry, das ist zu spät.
Die älter werdende Gesellschaft in Deutschland sorge für steigende Kosten für Rente, Gesundheitsversorgung und Pflege. Eine rechnerische Option sei, all das über Schulden zu finanzieren. Nachhaltig sei diese Option aber nicht, betont Raffelhüschen. Denn auch für Schulden müssten künftige Generationen aufkommen. Nach Ansicht der Stiftung Marktwirtschaft läuft alles darauf hinaus, dass die Menschen in Deutschland länger als bisher arbeiten müssen. Bernd Raffelhüschen fordert außerdem, dass Menschen, die Kinder haben, stärker als bisher besser gestellt werden, was Steuern und Abgaben angeht. Menschen ohne Kinder hingegen müssten mehr zahlen. Nur auf mehr Zuwanderung zu setzen, das sei keine ausreichende Option, zumindest nicht, wenn es so ablaufe wie bisher.
Die Zuwanderung in Deutschland hilft nicht, sie verschlechtert die Situation eher, obgleich Zuwanderung tatsächlich ein scharfes Schwert sein könnte. Wenn wir uns endlich dazu durchringen würden, Zuwanderung zu steuern nach Qualifikation, wenn wir uns durchringen würden, Zuwanderung relativ schnell und zügig auch in die Arbeitsmärkte einzuordnen.
Anders als die Stiftung Marktwirtschaft sieht der Rentenpolitiker der Partei Die Linke, Matthias W. Birkwald, den Sozialstaat ausdrücklich nicht in Gefahr. Zwar seien in Deutschland 2022 insgesamt fast 1.180 Milliarden Euro für Sozialleistungen ausgegeben worden, so viel wie noch nie. Aber
in den vergangenen gut 25 Jahren sind die Ausgaben zwar nominal gestiegen, aber in ihrem Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt sind die Sozialausgaben nur leicht gestiegen und teilweise sind sie sogar gesunken. Und darum fordere ich, dass alle Sozialstaatspaniker ihren Alarmismus bitte einstellen mögen.
Matthias Birkwald von der Partei der Linken im Beitrag von Steffen Wurzel. Die Raiffeisenbank International aus Österreich ist die größte westliche Bank in Russland. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine prüft sie den Ausstieg aus dem Land. Gelungen ist es bisher nicht. Denn die Raiffeisenbank will die satten Gewinne, die sie dort macht, die aber eingefroren sind, nach Österreich transferieren. Über einen Milliardendeal, in dem auch der russische Oligarch Oleg Deripaska eine Rolle spielt. Die österreichische Notenbank warnt vor Risiken. Silke Hane aus Wien.
Der Aufsichtsratschef der Raiffeisenbank International, Erwin Hammelseder, wollte keinen Zweifel daran lassen.
Bezug nehmend auf oftmals irreführende Berichte der letzten Woche und Wochen, möchte ich eindeutig klarstellen, dass Sanktionsbestimmungen von der EIB strikt eingehalten werden.
Hintergrund ist ein geplanter Deal der österreichischen Bank rund um ihr Russlandgeschäft. Zuletzt plante die RBI nämlich, über ihre russische Tochter Aktien des österreichischen Baukonzerns Strabag zu kaufen. Und zwar ein Aktienpaket, das bisher über die Firma Rasperia vom Oligarchen Oleg Deripaska gehalten wurde. So sollen eingefrorene Gewinne aus dem Russlandgeschäft der RBI liquide gemacht werden. RBI-Vorstandschef Johann Strobel.
Das ist der Wunsch aller, dass sich die RBI aus Russland zurückzieht durch eine Entkonsolidierung. Ein derartiger Schritt wäre ein guter Zwischenschritt.
Der Haken: Oleg Deripaska gilt als Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin und steht deshalb auf den Sanktionslisten der USA und der EU. Vor wenigen Tagen kündigte er dann auch noch an, seine Firma mit den Strabag-Anteilen verkauft zu haben an einen russischen Investor. Strabag erklärte daraufhin, nicht beurteilen zu können, ob der Eigentümerwechsel sich auf den geplanten Deal der RBI auswirkt. Auch die RBI selbst scheint keine endgültige Klarheit zu haben.
Wir müssen prüfen, in welcher Form diese Transaktionen auch stattgefunden haben.
Strobel betonte heute auf der Hauptversammlung, rund um den Deal in engem Austausch mit Behörden, unter anderem in den USA, zu stehen. Berichten der Nachrichtenagentur Reuters zufolge drängten Vertreter des US-Finanzministeriums die RBI zuletzt dazu, die Finger von dem Deal zu lassen. Auch der Chef der österreichischen Nationalbank meldete sich zu Wort. Zwar sei davon auszugehen, dass das Geschäft sanktionskonform sei, so Robert Holzmann. Es gebe aber unvermeidbare Risiken, sagte er ebenfalls zu Reuters.
In den Pressekommentaren geht es um die Kritik des BDI-Präsidenten Russwurm an Bundeskanzler Scholz.
Die Zeitungen der Mediengruppe Bayern stellen fest, unbequem war Russwurm für die Politik schon immer. Doch nun hat er sich seinen Frust über die Politik der Ampelkoalition nicht nur in kleiner Runde, sondern öffentlich von der Seele geredet. Der BDI-Chef ist fertig mit dieser Regierung. Anders sind seine Worte, mit denen er das dünne Tischtuch zwischen ihm und dem Kanzler zerschneidet, nicht zu interpretieren. Endlich sagt's mal einer, wird mancher denken. Aber wir sind hier nicht beim politischen Frühschoppen. Deutschland kann sich Sprachlosigkeit und menschliche Eiszeit zwischen Regierungschef und Industrieboss nun wirklich nicht leisten. Die Frankfurter Rundschau fragt sich: Welche Industrie soll bleiben, dass Deutschland bei internationalen Krisen Versorgungsengpässe erspart bleiben? Und wie kann es finanziert werden, wenn Deutschland Industrien hält, die international nicht wettbewerbsfähig sind oder es noch werden müssen, so wie die hochsubventionierte Chipproduktion? Dass Russwurm diese Debatte aufmacht, ist ein Lichtblick. Beim Industrieverband mag man nicht auf schrille Überschriften verzichten. Eine sachliche Debatte über Wirtschaftspolitik ist aber nötig und möglich. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung führt an: Vieles, was die Wirtschaft nun drückt, hatten die Verbände in den Merkel-Jahren schnell geschluckt. Atomausstieg, Verbrenner aus, teure Sozialpolitik, eine schon linksgrünem Geist folgende wirtschaftsfeindliche Regulierung. Ökonomisch lief es ja trotzdem, auch dank der Flut billigen Geldes und lockender Staatshilfen. Zu befürchten ist, dass die Verbände auch heute opportunistisch Ruhe gäben, nutzte der Kanzler seine Macht, um das Subventionsfüllhorn weit genug zu öffnen, selbst wenn der Sanierung des Standorts so nicht geholfen wäre.
Ich danke für Ihr Interesse. In Deutschland heute geht es um ein Düsseldorfer Modellprojekt für Obdachlose. Am Mikrofon war Dorothee Holz. Einen schönen Tag.